Ja, willkommen zurück, Tamara, zu unserer zweiten Episode in unserem Podcast im Hinblick auf die anstehende Kommunalwahl im März 2026, am 8. März genau.
Tamara Talk. Nur wer handelt, hat was zu erzählen. Matze Bielek und Landrätin Tamara Bischoff sprechen über Politik, den eigenen Antrieb und viele spannende persönliche Erfahrungen aus 25 Jahren Kommunalpolitik.
In der ersten Folge hast du schon viele persönliche Einblicke gewährt, auch in dein Leben als Oma und auch in deinen Alltag als Landrätin. Jetzt wollen wir vielleicht bei so ein paar Schwerpunktthemen in dieser Folge ein bisschen in die Tiefe gehen, auch deine Vision herausarbeiten, die du ja hast, ne? Wie du die Themen, die Herausforderungen, um es bewusst nicht Probleme zu sagen, angehen möchtest. Ein Kernthema, das kriegt man öffentlich mit, aber das merkt man auch, wenn man dich reden hört, ist natürlich die Gesundheitsversorgung, weil die einfach jeden Menschen betrifft. Dass die aufrechterhalten bleibt, auch in der Qualität, wie wir sie hier im Landkreis haben, die Klinik Kitzinger Land. Da ist auch ein Kernthema die Geburtshilfe. Hast du in der ersten Folge schon so ein bisschen angedeutet, wo du aber ganz klar sagst, wir erhalten die Geburtshilfe in Kitzingen, was ja nicht selbstverständlich ist in der heutigen Zeit, wenn man die Zeitung aus dem Würzburger Raum liest.
Ja, die Geburtshilfe ist ein Thema, da kann man ja nichts verschieben. Das Kind kommt, wenn es kommt. Und insofern ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir die Geburtshilfe, die wir von Anfang an unserer Klinik Kitzinger Land ja haben, dass wir die auch weiterhin natürlich aufrechterhalten. Und wir bauen gerade zwei neue Kreissäle. Im laufenden Betrieb an anderer Stelle werden neue Kreissäle gebaut für die werdenden Mütter und natürlich die Väter, die auch mit dabei sind. Und mir ist ganz wichtig, dass wir das auf Dauer erhalten können. Wir haben eine ganz breite Palette Beleghebammen, die sich auch vor kurzem erst auf Insta präsentiert haben. Da kann man die auch alle anschauen. Ganz sympathische, hochkompetente Frauen, die mit viel Einfühlungsvermögen den Familien, den Müttern beistehen bei der Geburt ihres Kindes. Wir haben da wirklich sehr, sehr gute Voraussetzungen an unserer Klinik hier in Kitzingen. Und die Geburtshilfe, wohl wissen, dass wir auch hier Geld drauflegen. Der Landkreis hat natürlich auch, da warst du ja auch dabei gewesen als Kreisrat, haben wir erst vor wenigen Wochen ja beschlossen, dass das Defizit, das wir als Landkreis zu übernehmen haben, um das Förderprogramm auch entsprechend anzugehen, dass wir das Defizit natürlich übernehmen. Wir haben auch in der Geburtshilfe bei uns 1,3 Millionen Defizit und natürlich übernehmen wir das mit dem Förderprogramm zusammen, dass die Geburtshilfe weiterhin aufrechterhalten bleibt. Wir schließen nicht zu oder sagen auch gar nicht, dass wir zuschließen würden, denn die Geburtshilfe ist so etwas Elementares für die Familie und es ist wichtig, dass wir die auf gutem Niveau erhalten. Und das machen wir auch. Dafür setze ich mich ein.
Und die Geburtshilfe ist ja nur ein Part, in den viel investiert wurde in der Vergangenheit und auch wird in Zukunft in der Klinik Kitzinger Land. Es sind enorme Investitionen getätigt worden und dennoch stehen wir finanziell, auch wenn man das Wort Defizit natürlich immer irgendwo auch im Kopf hat, gut da, wenn ich mal mich so bayernweit umhöre und auch in den Zeitungen lese. Da gibt es Defizite von kommunalen Kliniken vom Landkreis oder auch den Großstädten dann zusammenverwaltet oder getragen finanziell, die sind jenseits der 30 Millionen Defizitmarke. Also wie bewertest du denn bei all diesen Investitionen in der Vergangenheit die finanzielle Lage und auch die Zukunftsfähigkeit der Klinik? Jetzt noch eigenständig, über die Fusion reden wir gleich.
Ja, die Klinik kann sich jetzt aus der Stärke heraus diesen schwierigen Themen der neuen gesetzlichen Vorgaben widmen. Aus der Stärke heraus. Der Landkreis Kitzingen hat bis auf den Betrag Geburtshilfe, aber auch nur deshalb, weil wir ein Förderprogramm anzapfen, hat der Landkreis noch keine Defizite der Klinik übernehmen müssen. Da sind wir einer von ganz wenigen, wenn es überhaupt noch einen Bayern gibt, von einem kommunalen Klinik, der bisher kein Defizit über die Kreisumlage, also das, was wir bei den Bürgern dann abschöpfen müssen, hat bezahlen müssen. Die Klinik, und da muss ich dem Personal wirklich großen Dank aussprechen, den Ärztinnen und Ärzten, dem Pflegepersonal und auch allen, die in der Klinik miteinander zusammenarbeiten, der Leitung, unseren Vorständen, die haben hervorragend gearbeitet. Und bis Corona und auch nach Corona haben wir es geschafft, positive Ergebnisse in der Klinik zu erzielen, bei einem hohen Patientenaufkommen. Erst nach Corona, durch gesetzliche Vorgaben, haben wir jetzt auch Defizite. Und ich bin mir sicher, wenn wir gemeinsam auch die Ärzteschaften alle an einem Strang ziehen, dann können wir vielleicht sogar auch gestärkt aus diesem ganzen Systemwechsel, der kommen wird in den Kliniken, hervorgehen. Und wenn ich sehe, was wir hier oben alles anbieten und wie viele Notfallpatienten wir jährlich eigentlich täglich aufnehmen, es kann ja jeder jeden Tag, wenn er einen Notfall hat, in die Klinik gehen. 24/7, 365 Tage ist die Klinik geöffnet. Keine Praxis ist so viel geöffnet. Eigentlich niemand anders. Nur die Klinik, nur diese Infrastruktur ist jeden Tag 365 Tage rund um die Uhr geöffnet und hilft den Menschen, wenn ihnen geholfen werden muss. Und das ist eine große Errungenschaft, die wir haben. Und in unserem Landkreis, wir haben eine große, stabile Klinik mit 200 Betten. Und wir werden, natürlich wird es, das wird eine Kraftanstrengung sein. Da braucht man uns gar nichts vormachen. Es wird eine Kraftanstrengung sein, in Zukunft die Klinik auf diesem hohen Niveau halten zu können. Was wir dann machen dürfen, was wir vielleicht nicht mehr machen dürfen, wenn der Gesetzgeber Dinge verändert. Das wird anstrengend werden, aber ich bin da guten Mutes. Wir haben schon viele dicke Bretter gebohrt. Das werden wir auch bohren.
Ja, und vielleicht das so ein bisschen greifbarer zu machen, welchen Einfluss auch eine finanzielle Entwicklung einer Klinik, einer Landkreisklinik, dann direkt auf die Bürgerinnen vor Ort in den einzelnen Gemeinden haben kann, bei uns zum Glück so nicht hat, wie du gesagt hast, finanziell. Aschaffenburg, habe ich gelesen, ist mittlerweile jenseits der 30 Millionen Marke im Defizit.
40 Millionen Defizit Stadt und Landkreis, was sie tragen müssen.
Im südbayerischen Raum ähnliche Verhältnisse, auch rund um die Landeshauptstadt München. Wenn das bei uns so wäre, was es zum Glück nicht ist und wo es momentan auch nicht danach aussieht, dann zahlen das ja letztendlich über die Kreisumlage die jeweiligen Gemeinden, denen dann das Geld in ihren Haushalten fehlt. Kann man das so einfach zusammenfassen?
Ja, so ist das. Also bei den Kommunen, die Krankenhäuser als Träger haben, die hohe Defizite schreiben, teilweise seit Jahren. Auch die Ochsenfurter Klinik hat ja seit Jahren Defizite, die der Landkreis Würzburg auch übernimmt. Die Aschaffenburger haben es im zweistelligen Millionenbereich. Der Landkreis Ansbach hat es im zweistelligen Millionenbereich und viele andere mehr mittlerweile. Meine Kollegen Landräte sagen, na, wenn ich das hat wie bei euch, da wäre ich ja hochzufrieden, da würde ich ja gar kein Thema daraus machen. Dennoch ist es auch klar, das habe ich ja den Kreisräten immer wieder gesagt, wenn das mal anfängt, ins Defizitäre zu gehen, dann fängt es nicht an mit 100.000 und im nächsten Jahr 500.000. Nein, da ist man ruckzuck im Millionenbereich. Und dann trifft es natürlich die Kommunen, wenn man das im Klinikhaushalt nicht mehr abbilden können, im Wirtschaftsplan, dass wir es über die Kreisumlage verlangen wollen. Da wollen wir ja nicht hinkommen. Wenngleich ich auch sagen kann, einen gewissen Anteil werden wir schon auch leisten müssen. Wir müssen ja auch leisten für die Investitionen. Die werden nicht alle aus dem Förderprogramm finanziert des Freistaates, indem wir als Landkreis übrigens jedes Jahr einzahlen. Also der Landkreis Kitzingen zahlt jedes Jahr, muss er Pflichtabgabe nach München leisten von ungefähr 2,5 Millionen. Das geht genau in so einem Fördertopf rein. Der Staat gibt die gleiche Summe mit rein. Und aus diesem Fördertopf werden dann Baumaßnahmen gefördert. So wie unsere gerade. Wir haben in der Klinik ja schon 50, 60 Millionen mittlerweile investiert in die Sanierung. Erster und zweiter Bauabschnitt, Hammer. Der ganze OB-Trakt ist komplett neu errichtet worden. Also beste Bedingungen für die Ärzteschaft und für das Personal, dort auch zu arbeiten, zu operieren für unsere Patienten. Der dritte Bauabschnitt, den haben wir noch vor uns. Das sind die ganzen Patientenzimmer. Da wissen ja viele, die schon mal in der Klinik waren, das sind so Eckfenster. Das behindert uns etwas, dass man das gut sanieren kann. Deswegen werden wir die voraussichtlich abreißen, diese Trakte, und neu errichten. Das sind zwei getrennte Bettenhäuser, um auch hier beste Bedingungen für die Patienten zu schaffen, dass wir halt dann auch ein Bad oder eine Dusche in den Zimmern haben. Das haben wir derzeit nicht, weil es die Raumkapazität nicht hergibt. Also das ist der dritte Bauabschnitt, den haben wir noch vor der Brust. Da haben wir eine Zustimmung aus München. Wir müssen aber gucken, inwieweit wir aus den neuen gesetzlichen Vorgaben, wie wir planen dürfen. Dürfen wir mit 200 Betten planen? Kriegen wir mehr oder kriegen wir weniger? Und das wird noch die Herausforderung sein. Und die wird auch Kreismittel binden. Also für die Investitionen müssen wir auch eigene Mittel einsetzen. Aber ich glaube, die Gesundheitsversorgung muss es uns auch wert sein, dass wir ein Stück auch selber mitfinanzieren.
Jetzt spürt man ja, wie tief du da in dem Thema drin bist, als mittlerweile auch Krankenhausfachfrau, mal ganz salopp ausgedrückt. Wie lange hat es gebraucht, dass du in diesem durchaus komplexen und großen Thema auch dann drin warst und auch dann eben jetzt auch auf fachlicher Ebene, auf höchstem Niveau da Diskussionen und Debatten führen kannst?
Ja, also das Krankenhausthema ist in der Tat sehr komplex. Also ich könnte stundenlange Vorträge halten, um jemandem zu erklären, was da alles passiert, gerade eben auf der Landesebene, auf der Bundesebene, wer für was zuständig ist, wer für was zu bezahlen hat, die Kassen, der Bund und so weiter. Und ich darf vielleicht auch sagen, in der Vergangenheit unsere Klinik, die ja immer positive Zahlen hatten, also so die ersten 5 Jahre musste ich mich noch nicht sehr tief mit befassen. Aber spätestens seit 2005, also seit nahezu 20 Jahren, als es dann schon losgegangen ist, dass man immer mehr über Krankenhäuser diskutiert hat, wo geht der Weg hin, wie viele Krankenhäuser können wir uns leisten, welche Voraussetzungen, welche Qualitätsanforderungen werden verlangt und so weiter und so fort. Beispielsweise nur ein Beispiel. Jeder der Kardiologie ist immer sehr, sehr gut aufgestellt in der Klinik. Dr. Kamer, den ehemaligen Chefarzt, kennt jeder im Landkreis Kitzingen. Er freut sich schon seines Ruhestandes. Und wir haben das auf hohem Niveau gehalten, haben jetzt Linksherzkatheter-Messplätze, sogar 2. Bislang können wir das mit 3 Fachärzten laufen lassen. Kommen wir auch super zurecht? Das neue Gesetz sagt, wenn es so kommt, ja, aber für das Gleiche braucht er künftig 5 Fachärzte. Und so geht ein Punkt nach dem anderen, um das nur mal so zu erläutern, was es dann auch bedeutet. 5 Fachärzte, die musst du erstmal haben, die musst du dann finanzieren. Und die zu refinanzieren, ja, kommen dann so und so viel mehr Patienten. Das wird eher nicht der Fall sein, weil wir haben ja einen Patienteneinzugsbereich, der verändert sich ja nicht automatisch. Insofern, also seit 20 Jahren bin ich in diesem Thema intensiv drin. Deswegen wurde ich ja auch zur ersten Vorsitzenden der Bayerischen Krankenhausgesellschaft auf bayerischer Ebene gewählt, wo ich quasi alle bayerische über 300 Krankenhäuser, die auch Mitglied sind bei der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, vertrete, sowohl nach innen als nach außen gegenüber dem Freistaat Bayern, also unserem Land, aber auch auf Bundesebene vertrete. Bin dann automatisch auch bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft im Präsidium Mitglied in Berlin. Deswegen bin ich auch öfters mal in Berlin, um unsere Themen dort anzubringen. Beim Bundesgesundheitsminister, mit dem Herrn Lauterbach, hatten wir ja so unsere Freude in den vergangenen Jahren. Jetzt gibt es eine neue Ministerin, die kommt ja nicht weit von hier aus unserer Region, weil das natürlich die Ansprechpartner sind. Die basteln gerade an einem Gesetz in Berlin, das aber direkt vor Ort Auswirkungen hat. Das, was die in Berlin basteln, was da abends im Fernsehen immer, wenn sie darüber reden, dieses Gesetz hat in unserer Klinik dann die ganz konkreten Auswirkungen.
Kannst du vielleicht da ein Beispiel nennen, was das für eine konkrete Auswirkung hat, wenn das Gesetz jetzt so käme, wie es Lauterbach mal auf den Weg gebracht hat, aber das Gesetz war ja so gut, dass es jetzt wieder eine Reform braucht, offenbar?
Zum Beispiel, wir müssen jetzt bis 30.11., also in wenigen Wochen, muss jede Klinik jetzt bei uns in Bayern, andere Bundesländer haben da andere Fristen, müssen wir Anträge stellen auf Leistungsgruppen. Leistungsgruppe heißt zum Beispiel, ich will die Kardiologie machen, ich will weiterhin Geburtshilfe machen. Das, was wir jetzt machen, dürfen wir nicht automatisch weitermachen, sondern wir müssen das beantragen und dann wird es geprüft, ob wir es künftig mal wieder machen dürfen. Also alles, was wir jetzt machen, wird erstmal in Frage gestellt und muss neu beantragt werden, mit neuen Voraussetzungen, muss beim Freistaat Bayern, beim Gesundheitsministerium eingereicht werden. Dann prüft im nächsten halben Jahr der medizinische Dienst der Kassen, ob wir auch alle Voraussetzungen erfüllen für diese einzelnen Leistungsgruppen der medizinischen Dinge. Das heißt, haben wir da die vorgeschriebenen Fachärztezahl, haben wir das vorgeschriebene technische Equipment in der Klinik, das müssen wir dann nachweisen. Und dann kriegen wir, wenn es alles gut läuft, diese Leistungsgruppen auch genehmigt. Also dann darf ich das alles so wieder machen, was ich gerade schon mache. Und es kann sein, dass zum Beispiel Leistungsgruppen wie Knie oder Hüften, also diese Endoprothetik, dass die nicht jede Klinik, die sie gerade macht, auch zugewiesen bekommt. Du beantragst sie, dann sagt vielleicht das Ministerium, nee, das haben jetzt 20 beantragt, aber in Unterfranken reicht es, wenn das 10 Kliniken haben. Die anderen kriegen es jetzt nicht mehr. Das kann zum Beispiel solche Auswirkungen ergeben.
Dann könnten Leistungen, die aktuell noch in Kitzingen angeboten werden, im schlechtesten Fall vielleicht dann künftig nicht mehr angeboten werden.
Genau, dafür wir dürfen sie dann nicht mehr abrechnen.
Dafür, also wir können es kostenfrei anbieten, was keiner sich wirtschaftlich
das
leisten kann.
Das kann keiner sich leisten.
Aber dafür kämpfst du ja, dass wir da als breit aufgestellte, leistungsfähige Klinik da auch eben uns behaupten. Da hat natürlich dein Wort, wie du gesagt hast, als Vorsitzende der Bayerischen Krankenhausgesellschaft natürlich Gewicht, nicht nur in München, sondern auch in Berlin. Gibt es da vielleicht eine Anekdote oder ein Beispiel, wo du gemerkt hast, da konntest du dann auch mit deiner Erfahrung, mit deinem mittlerweile sehr geschätzten Wort auf dieser Ebene, dann auch Fortschritte erreichen oder was auch für die bayerischen Krankenhäuser und konkret auch für uns auf den Weg bringen?
Ja, natürlich, mein als erster Vorsitzender der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, wenn wir natürlich auch als Klinik selber bei uns einen Antrag stellen, was wir ja auch gemacht haben für den dritten Bauabschnitt, dass wir die staatliche Bewilligung bekommen und dass wir auch entsprechend eingetaktet werden sozusagen, wann dann die Finanzmittel bei uns fließen. Und da reden wir nicht ja von 2-3 Millionen, da reden wir ja von zig Millionen. Der dritte Bauabschnitt wird beispielsweise über 50 Millionen kosten, so ist er momentan veranschlagt. Und da erwarten wir natürlich eine sehr, sehr hohe Förderung des Freistaates. Und das ist natürlich klar, wenn ich da im Gesundheitsministerium aufschlage, beim Leiter der Gesundheitsabteilung, beim Herrn Heide, dass ich da natürlich anders aufschlage wie jemand, der vielleicht noch nie im Krankenhausthema in Bayern hier als Landrat oder unterwegs war. Das ist ja logisch. Also da hat man natürlich ein ganz anderes Standing, weil wenn er mit mir argumentiert, weiß er genau, was ich zu ihm sage und warum ich das vertrete, dass es bei uns notwendig ist. Und insofern ist das schon ganz spannend, wenn ich anrufe, Herr Heide, wir brauchen einen Termin. Ja, kommen Sie sofort am besten morgen. Also das ist natürlich ganz klar, dass es da halt auch sehr schnell geht. Und da bin ich natürlich hartnäckig genug, da kennt er mich mittlerweile auch, wenn ich dann als BKG-Vorsitzender natürlich auch gelegentlich auch in meiner Jahresversammlung, die wir im Dezember haben wir immer im Weißen Saal des Landtags, laden wir dann auch immer die Mitglieder alle ein und da ist auch die Ministerin eingeladen. Und natürlich die gesamten Fachleute aus dem Gesundheitsministerium. Und da ist es ja nicht so, dass wir hier nur wir sprechen auch die kritischen Punkte an, was wir uns vom Freistaat Bayern erwarten. Das habe ich in den letzten Jahren ja auch deutlich gemacht, dass ich natürlich deutlich gesagt habe, der Freistaat Bayern muss mehr Planung, er ist Krankenhausplanungsbehörde und er muss hier mehr tätig werden. Er muss mehr ins Planerische übergehen und dass wir das vom Freistaat Bayern natürlich auch erwarten. Das hat einigen Leuten natürlich nicht gefallen im Gesundheitsministerium. Nichtsdestotrotz ist es klar, sie haben sich ja dann auf den Weg gemacht mit ihrem 7-Punkte-Plan, die Ministerin und der Freistaat Bayern, dass wir hier einen 7-Punkte-Plan, was die Krankenhäuser als welche nächsten Schritte begangen werden müssen, dass Strukturgutachten gemacht werden, dass man sieht, wie sind die Strukturen in den einzelnen Regionen, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob ich jetzt rund um München im Ballungsbereich, wo es mehr als genug Krankenhäuser gibt, zu Regionen wie in Oberfranken oder oben in Dirschenreuth. Wenn da eine Klinik wegfällt, kann das für die Versorgung schon elementare Auswirkungen haben. Wenn in München eine Klinik wegfällt, dann merkt es nicht mal einer, weil es genug andere Kliniken gibt. Insofern ist auch die Planungsbehörde des Gesundheitsministeriums wichtig, dass sie natürlich auch planen und nicht dem freien Lauf überlassen. Denn wenn eine Klinik schließt, dann ist sie geschlossen. Dann ist die erstmal weg, ne?
Also du hast die Verbindungen, du bringst auch dann an der richtigen Stelle dein gewichtiges Wort ein, auch mal wenn es ungemütlich ist, wie du sagst. Ne? Politik ist nicht immer gemütlich und auch nicht immer einfach. Das merken wir gerade auch beim Thema Klinikfusion mit Ochsenfurt. Der Zeitplan ist jetzt ein bisschen nach hinten verschoben. Wie ist denn so da deine Prognose? Da stehst du ja weiter, oder wir alle auch dazu, dass die Fusion zukunftsfähig ist und uns zukunftsfähig macht. Du wirkst aber auch gelassen, auch wenn der Zeitplan jetzt wie im Ursprung nicht mehr eingehalten werden kann.
Den Zeitplan bestimmen ja nicht wir. Den Zeitplan bestimmt die Politik, die Berliner Politik. Die Berliner Politik bestimmt ihn insoweit, die alte Regierung hat noch das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz beschlossen. Und die neue Regierung ist jetzt angetreten, dieses Gesetz zu ändern. Und daraus macht sie ein Krankenhausanpassungsgesetz. Krankenhausversorgungsanpassungsgesetz. Und man muss sich, die Begriffe kann man sich schon fast gar nicht mehr merken.
Das ist so.
Und da haben sie beschlossen, dass dieses Gesetz frühestens im März nächsten Jahres gesetzt wird. Und damit gilt, so ist der aktuelle Plan. Das heißt, das Alte, was beschlossen hat, was uns angetrieben hat, damit wir eine Fusion eingehen oder dass wir darüber reden, war ja der Plan, gemeinsam sind wir stärker und das, was im bisherigen Gesetz drin steht, können wir vielleicht gemeinsam besser umsetzen und auf beiden Standorten gute Medizin anbieten. Die neue Regierung sagt, nee, 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 stopp jetzt einmal, da ziehen wir jetzt mal die Reißleine, jetzt basteln wir an dem Gesetz rum, weil da sind viele Fallstricke drinnen, die dazu führen können, dass ländliche Regionen ausgedünnt werden. Das wollen wir ja nicht. Das ist richtig so. Da sind viele Dinge drin, die sehr problematisch sind. Und deswegen haben wir ja schon Druck gemacht, dass wir schnell sein müssen. Nachdem das jetzt von Berlin gestoppt wurde und ein neues Gesetz kommt, ist es natürlich auch für uns klar, dass wir jetzt auch auf die Bremse getreten sind, weil wir wissen ja aktuell nicht, was steht denn dann in dem neuen Gesetz drin. Wollen Sie dann künftig auch noch beispielsweise für die Kardiologie 5 Kardiologen oder reichen vielleicht die 3, die wir beispielsweise bisher haben, oder 4? Oder gibt es Ausnahmemöglichkeit für Kliniken, die das auf einem hohen Niveau ohnehin schon gemacht haben? Insofern macht es auch keinen Sinn, die jetzt mit großer Schnelligkeit durchzusetzen, weil es kann sein, dass wir dann Sachen beschließen, die am Ende gar nicht so umgesetzt werden können.
Also man kann zusammenfassen, es steht unter der Überschrift, und das ist, glaube ich, für die Menschen hier vor Ort wichtig, unsere Weichen sind gestellt und unser Ziel ist klar definiert, dass wir die Gesundheitsversorgung auf dem Niveau, wie wir sie haben, im ländlichen Raum langfristig nachhaltig auch erhalten wollen. Und dafür stehst du ja auch, seit du im Amt bist und auch die kommenden Jahre. Wie wichtig die Gesundheit...
Da muss man übrigens auch in alle Facetten denken. Ne? Das heißt auch, dass wir in alle anderen Kliniken, die um uns herum sind, mit denen arbeiten wir jetzt ja schon zusammen, ob es die Uni ist, selbst mit der Rhön arbeiten wir zusammen. Also auch da, man muss da alle Facetten mit einbeziehen.
Und wie wichtig die Gesundheitsversorgung ist, haben wir vor allem auch mal alle zum Teil schmerzlich erfahren in den Jahren 2020 bis 2022, die Hauptphase der Corona-Pandemie. Da kommt dann auch das Thema Katastrophenschutz mit rein, wo du auch viel Erfahrung gesammelt hast, die dir auch vor allem in der Corona-Pandemie zugute gekommen ist, da dann besonnen zu bleiben in einer, wie ich rückblickend finde, komplett verrückten Phase, über was wir da gesprochen haben, nachgedacht haben, welche Verbote es plötzlich gab, wo dann das Thema Katastrophenschutz von heute auf morgen ganz oben auf der Agenda war. Wie kommen wir an Impfstoffe? Wie wird geimpft? Wie wird getestet? Das Thema Katastrophenschutz ist auch eines, was uns momentan mehr beschäftigt, als uns vielleicht lieb ist. Wir haben in Besprechungen auf Bürgermeisterebene oder auch im Landkreis immer öfter das Thema O-Plan, Organisationsplan Deutschland, wenn es um Kriegstüchtigkeit geht, ein Thema, das irgendwie auch beunruhigen kann. Auch da nehme ich wahr, wenn ich da bei dir in den Gremien mitsitzen darf, dass du da, ob der durchaus belastenden Lage, immer sehr gelassen und ruhig bleibst, wo man deine Erfahrung sieht. Das Thema Katastrophenschutz im Landkreis, wie siehst du uns da aufgestellt?
Also Corona hast du ja angesprochen. Da, wenn ich zurückblicke, da war die Wahl damals vor 6 Jahren, glaube am 15. März. Und am 16. März war eine Videoschalte, wo der Ministerpräsident Markus Söder alle Landräte eingeladen hat oder verpflichtet hat zur Videoschalte, weil an dem Tag sind die Schotten runtergelassen worden. Da gab es keine Blaupause für das, was alles danach kommt. Wir haben Katastrophenschutz, wurde ja dann ausgerufen. Wir haben 24/7 im Landratsamt verbracht mit meiner Mitarbeiter, Führungsgruppe Katastrophenschutz. Und als Jurist, in meiner Ausbildung schon als Jurist und auch in meiner früheren Tätigkeit als juristische Staatsbeamtin, habe ich da viele Lehrgänge durchlaufen. In Geretsried, das was auch die Feuerwehrleute durchlaufen, um hier die Erfahrungen zu sammeln. Oder wir haben da geübt, wir haben Szenarien geübt. Wie geht man im Katastrophenfall mit dies oder jenen und Zellen um? Das hat natürlich enorm geholfen, diese Erfahrung, die ich aus der Vergangenheit ja auch schon hatte, dass wir hier im Landkreis Kitzingen die Corona-Pandemie, die wir ausschließlich als Landratsamt, also in hohem Maße, haben wir das als Landratsamt ja organisiert. Alles, was mit Impfen, Testen und die ganzen Vorgaben, wo sich später herausgestellt hat, dass wir teilweise unsinnige Vorgaben den Menschen zugemutet haben, weil die halt von oben verordnet waren, dass wir diese Dinge wirklich super umgesetzt haben. Nicht, hier haben wir das Impfzentrum, haben wir hier nicht weit entfernt, haben wir auch aufgebaut und durchgeführt. Ich glaube, das haben wir ziemlich gut, super im Griff gehabt. Ohne Blaupause, da gab es keinen Zettel in der Schublade. Aha, wenn Corona ist, dann macht er mal so und das und das und der macht dies und jenes. Nein. Und da bin ich natürlich die oberste Chefin, als unterste Katastrophenschutzbehörde ist der Landrat grundsätzlich derjenige, der der oberste Chef in diesem ist und auch sein muss. Und seine Frau, in dem Fall bei mir, seine Frau stehen muss und mit der ganzen Truppe diese Dinge auch gemeinsam managen und verantworten muss, egal was passiert. Jetzt haben wir natürlich im Bereich des durch die dann die nächste Krise kam ja dann durch die Energiekrise, durch den Ukraine-Krieg, als plötzlich unklar war, ob wir durch den Winter kommen, ob wir genug Energie haben für unsere Bevölkerung, für die Wirtschaft, um das Wirtschaftsleben aufrechtzuerhalten. Und das weißt du als Bürgermeister, als Gemeinden, die wir dann alle zusammengetrommelt haben, euch auch gesagt haben, der Landkreis kann vieles tun, aber ihr müsst vor Ort natürlich auch dafür sorgen, Lichtpunkte, wo kann sich wer versammeln, wenn der Strom ausfällt, wie kriegen wir die Kommunikation, wie kriegen wir, wenn jemand in Notfall ist, und man kann da keinen Rettungswagen mehr anrufen, wenn kein Handy geht, dann kann man keinen Rettungswagen anrufen, wie kriegen wir das alles gebacken, wenn diese Dinge ausfallen, die wir aus unserem täglichen Leben einfach so gewöhnt sind, dass man kommuniziert, dass man mit jemand anders kommunizieren kann, wenn Hilfe benötigt wird und vieles andere mehr. Und haben wir als Landkreis, hatte ich meinen neuen Kreisbrandrat, der wurde ja vor einigen Jahren auch gewählt, also das Thema müssen wir uns jetzt auf die Agenda nehmen. Guckt ihr euch in der Kreisbrandrat mit den Kreisbrandinspektoren, also die Mannschaft, die Feuerwehrleute, die Verantwortung im Landkreis tragen, die von uns, von mir ja auch ernannt werden, die Kreisbrandrat, die Kreisbrandinspektoren. Der Kreisbrandrat wird gewählt, aber die Inspektoren werden ernannt von mir, natürlich auf Vorschlag. Und da haben wir uns zusammengesetzt. Es wurde ein Programm geschrieben, sogenannte Feuerwehrbedarfsentwicklung. Das kennst du als Kreisrat. Das habe ich einstimmig durch den Kreistag gebracht. Das wird sehr viel Mittel in den zukünftigen Jahren auch binden. Das ist uns aber wichtig, das habe ich den Kreisräten auch gesagt. Wir müssen auch für unsere Sicherheit im Landkreis investieren. Und ich habe es auch geschafft, nachdem mein Kreisbrandrat gesagt hat, wir brauchen aber auch ein Feuerwehrzentrum, wo machen wir das dann alles? Und dann haben wir das auf die Schnelle geschafft. Dann haben wir Gebäudlichkeiten gesucht, Bestandsgebäude. Und da haben wir ein Gebäude gefunden, das ist die sogenannte Marshall-Hyde-Schule von den Amerikanern, die leer stand. Dieses Gebäude konnte ich 2023 mit konfrontiert worden, dass es dieses Gebäude gibt, dass es zum Verkauf steht. Anfang Dezember habe ich alles vorbereitet gehabt, habe die Kreisräte, die Fraktionen eingebunden, haben es im Kreisausschuss schon beschlossen, nicht öffentliche Sitzung, dass wir das kaufen und den Beschluss im Kreistag in der Weihnachtssitzung erlangt. Am 18. Januar, glaube ich, waren wir beim Notar, haben wir unterschrieben und im März haben wir schon die ersten Mitarbeiter einziehen lassen können, um das Gebäude für andere Zwecke zu nutzen. Wir haben jetzt letzte Woche den Förderbescheid bekommen von der Regierung von Unterfranken für über 1 Million Euro und wir werden jetzt in Kürze anfangen, diese Sporthalle, die hinten dran ist, umzubauen. Da wird es 6 Stellplätze geben und da werden wir sowohl Material, Fahrzeuge, die dem Landkreis bereits gehören, die bei anderen Feuerwehren untergestellt sind, unter anderem ein Fahrzeug in Schwarzach, das kommt da rein. Weitere Fahrzeuge schaffen wir an. Wir haben zum Beispiel auch für den Bereich Hochwasser haben wir schon unsere Planung fortgeschrieben, haben schon Anschaffungen getätigt, wie eine Sandsackabfüllmaschine, würde ich mal ganz langsam sprechen, Sandsackabfüllmaschine, eine, die sehr schnell sehr viele Sandsäcke auch befüllen kann, um dem Hochwasser gewappnet zu sein. Wir haben Anschaffungen getätigt, dass wir aufblasbare Becken haben, die sehr schnell draußen, wenn jetzt Waldbrände sind, im Sommer, wenn es sehr heiß und trocken ist, dass wir die sehr schnell aufblasen kann und damit Wasser befüllen kann, um natürlich im Wald Wasser zu haben. Da gibt es ja keine Hydranten, wo die Feuerwehrleute mal einen Schlauch hinlegen, um Wasservorräte zu halten. Und da wird eins nach dem anderen, etliche Sachen haben wir schon und wir haben jedes Jahr im Haushalt jetzt weitere Investitionen drin. Wir haben kürzlich diesen Gefahrguterzug neu bekommen, der bei der Feuerwehr hier in Kitzingen steht. Wir haben ein neues Boot angeschafft, das steht beim DHW in Kitzingen, haben wir vor wenigen Wochen eingeweiht. Und da ist mir natürlich ganz wichtig, dass wir die Ehrenamtlichen hier besonders mitnehmen, denn das nützt nichts, wenn der Landkreis Fahrzeuge anschafft. Wir haben keine Feuerwehrleute, der Landkreis, sind keine Beschäftigten, wir sind ja keine Berufsfeuerwehr. Berufsfeuerwehr in unserer Region hat die Stadt Würzburg. Das ist die nächstgelegene Stadt, die eine Berufsfeuerwehr hat, also hauptamtliche Feuerwehrleute. Bei uns im Landkreis und eigentlich bei allen Landkreisen in Bayern gibt es ausschließlich ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner. Bei uns über 3000 im Landkreis Kitzingen. Und die müssen wir natürlich eng mit einbinden, dass die dann diese Fahrzeuge, das, was wir hier anschaffen, auch bedienen können. Die werden darin geschult, ausgebildet, damit die im Einsatzfall natürlich diese Fahrzeuge auch beherrschen und den Menschen da, wo es gebraucht wird, auch helfen können.
Um dich jetzt mal kurz Luft holen zu lassen, vielleicht noch mal ganz kurz, auch als schönes Beispiel, dass es in der Politik auch mal schnell gehen kann, die Entwicklung dieses Feuerwehrzentrums, wovon der ganze Landkreis und, wie du ja sagst, die Ehrenamtlichen total profitieren. Du hast jetzt ein Thema angesprochen, zwischen den Zeilen oder ganz kurz nur, dass, glaube ich, die Menschen vor allem jetzt wieder seit dem 1. Juni 2024 total emotionalisiert, auch hier im Landkreis. Hochwasser-Starkregen ist ja mittlerweile fast bedrohlicher in Anführungszeichen als das klassische Hochwasser, das vom Main kommt. Da sind viele Gemeinden durchaus vorbereitet aufgrund der vielen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte. Dieser plötzliche Starkregen, dieses Starkregenereignis hat uns ja im Landkreis dann auch vor Probleme gestellt letzten Sommer. Wie siehst du uns da gewappnet und welche Projekte sind da am Laufen, damit du sagst, auch da stellen wir uns einfach bestmöglich auf, wenngleich die Natur im Zweifelsfall immer mal einen Schritt voraus ist.
Ja, die Natur, also bestimmten Naturgewalten, die wir hoffentlich nie bei uns kommen, man kann sich nicht vor allem schützen. Jeder muss natürlich auch Selbstschutz betreiben, das ist auch klar. Aber weil gerade du das letzte Hochwasser angesprochen hast, da hat es schon ziemlich gut funktioniert. Also die Einsatzlage hat gut funktioniert. Da haben wir zum Beispiel unser neues Feuerwehrzentrum, haben wir schon das Lagezentrum dort eingerichtet. Das haben wir in der Nacht eingerichtet. Das war ja ein Hochwasser, das mit Ansage kam. Es war schon 8 Tage vorher klar, dass ein Hochwasser kommt, dass sehr viele Regenmengen kommen. Was haben wir da im Landratsamt gemacht? Weil da wieder ein Feiertag dazwischen drin ja auch war. Da habe ich dann am Freitag nochmal alle Gemeinden anschreiben lassen. Du müsstest das auch bekommen haben. Und habe gesagt, wenn dann Feiertag ist, ne, dass die dann nicht reagieren und eine Rückmeldung geben lassen, dass sie es gelesen haben, dass ihr eure Feuerwehrleute und alles, was ihr habt, in 7:30 Stellung bringen müsst, weil es wird etwas kommen am Wochenende. Wie viel, wo genau, wissen wir nicht, aber dass jedem gewappnet war und in 7:30 Stellung gegangen ist. Wir haben das Feuerwehrzentrum, wie gesagt, das Gebäude erworben, das bauen wir jetzt um. Wir werden es auch das wird nicht sehr lange dauern, der Umbau. Wir fangen sicherlich Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres spätestens an, muss man den Förderbescheid jetzt abwarten. Wir haben da hier schon Anschaffungen getätigt. Wir haben auch das Personal im Bereich der Kreisbranddienststelle aufgeweitet, dass wir noch mehr Fachexpertise, also Feuerwehrleute, die besondere Expertise haben, zusätzlich ernannt haben, Positionen ernannt haben, die gerade in so großen Einsatzfällen, damit man genug Manpower hat, Koordinierungsbedarf, also bei solchen Einsatzlagen ist ja das Schwierigste, zu koordinieren. Wer macht was, an welcher Stelle, wer muss wohin und wo läuft alles zusammen, dass man weiß, was passiert gerade, wo passiert ist, was brauchen die, was muss an Nachschub organisiert werden. Da sind wir, glaube ich, jetzt gut aufgestellt, dass wir das gut in die Zukunft entwickeln können, Stück für Stück. Man kann nicht alles auf einmal kaufen, das hält auch unser Kreishaushalt nicht aus. Wir werden da unten beispielsweise auch die Artenschutzwerkstatt auch mit einbauen. Artenschutzwerkstatt heißt, immer wenn die Feuerwehrleute ausgerückt waren, müssen sie ja ganze Artenschutzgeräte müssen neu justiert, gereinigt, gesäubert werden, damit sie beim nächsten Einsatz wieder in Einsatz gebracht werden können, dass den Feuerwehrleuten nichts passiert, dass diese Geräte auch in Ordnung sind, wenn sie in ein verrauchtes Haus oder sonst wo reingehen. Also diese Themen haben wir auf dem Schirm. Der Landkreis investiert da sehr viel Geld auch in den Katastrophenschutz. Diese Mittel sind im Kreishaushalt eingestellt und werden in den nächsten Jahren fortgeschrieben werden. So steht es ja im Feuerwehrprogramm auch drin. Ich glaube schon, dass wir da gemeinsam mit allen beteiligten Institutionen wissen, worauf es ankommt. Und mittlerweile, das hat der Einsatz im letzten Jahr gezeigt, da waren wir schon ziemlich gut unterwegs. Da hat es wenig Probleme im Koordinieren gegeben.
Jetzt kommt möglicherweise das nächste Thema, was uns im Katastrophen- oder im Zivilschutz fordert. Was glaubst du, rollt da auf uns zu, wenn du das Wort O-Plan, Operationsplan Deutschland hörst, wo auch die Bundeswehr immer wieder vor der Politik spricht, um uns darauf vorzubereiten, welche Vorkehrungen wir zu treffen haben oder welche wir treffen sollen, um vielleicht auch als Logistikstandort in Kriegsbewegungen dann fit zu sein? Und das ist irgendwie auch beunruhigend, wenn man solche Worte überhaupt in den Mund nehmen muss.
Ja, der Verteidigungsminister hat ja gesagt, da hat erstmal jeder geschimpft, da hat er ja gesagt, wir müssen kriegstüchtig werden. Das heißt ja, ich habe ja die Erfahrung dadurch, dass ich ja weiß, wie wir nach dem Fall der Mauer die Systeme runtergefahren haben. Der Kalte Krieg war beendet, alles ist gut, alle leben jetzt friedlich auf der Welt zusammen hier in Europa, wir haben kein Problem mehr mit Russland und allem so weiter. Also so war ja irgendwie, haben wir gedacht, das wird so, wir brauchen nichts mehr. Und da haben wir dann, es gab ja früher viel mehr, also wir haben am Landratsamt, da sind wir auch dafür zuständig, für den Zivilschutz, da haben wir verschiedene Pläne für verschiedene Szenarien. Die Pläne von damals, die mussten im Übrigen auch alle vernichtet werden. Das war auch eine Vorgabe, die gibt es auch nicht mehr. Also die Alarmplanungen, auch mit dem Kernkraftwerk in Grafenrheinfeld, gab es viele Pläne, vertrauliche Verschlusssachen heißen diese Pläne dann auch. Die mussten wir, gerade was der Kalte Krieg anbelangt hat, die mussten vernichtet werden. Und die sind wir jetzt wieder neu am Aufbauen. Klar, die hätten eh verändert werden müssen. Wir haben damals ja noch keine digitale Welt gehabt. Die Kriegsführung zu früherer Zeit war ja ganz anders. Da musste man sich auf ganz andere Dinge einstellen als heute. Heute müssen wir uns darauf einstellen, dass wir eine hybride Kriegsführung bekommen, die teilweise auch schon da ist. Es werden Infrastrukturen alarmgelegt, ob es Flughäfen sind. Es werden Krankenhäuser angegriffen. Die Datenverschlüsse, dass sie nicht mehr arbeiten können. Auch ein Krankenhaus läuft voll digital. Also die Kriegsführung zu früherer Zeit, wie man es aus den alten Filmen sieht, die wird es ja so nicht mehr in dem Fall, wird es ja so nicht geben. Es wird eine hybride Kriegsführung geben, die als allererstes darauf abzielt, dass unsere Infrastruktur alarmgelegt wird. Und dadurch, dass alles digital ist, kann das natürlich sehr schnell gehen, wenn wir hier nicht aufpassen. Insofern sind wir derzeit daran, ich habe erst jetzt in den letzten Tagen, wir werden auch ein Amt dafür Personal brauchen, also wir werden hier auch Personal einsetzen müssen, dass wir unsere Zivilschutzpläne, dass wir das alles zeitgemäß organisieren. Wir haben natürlich auch dem Innenministerium schon melden müssen, welche großen Plätze, welche großen Anlagen gibt es bei uns im Landkreis. Das muss man sich ja vorstellen, auch wenn es keiner hören will. Aber man muss sich darüber Gedanken machen, wenn an der Ostflanke irgendwelche kriegerischen Ereignisse auftreten und die Alliierten oder andere, die in der NATO unterwegs sind, dorthin gebracht werden müssen, dann werden die mitten durch Deutschland gehen. Die werden bei uns hier vorbeikommen. Das heißt, da kommen dann natürlich Fahrzeuge in Mengen, die müssen ja hier mal tanken, die müssen aufgeladen, die müssen versorgt werden, die Mannschaften, die hier kommen. Und dafür sind wir als Landkreis zuständig, als Behörde, als Zivilschutzbehörde. Das ist dann unsere Aufgabe. Das ist eine große Aufgabe, die wir da zu leisten haben. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und dadurch ist natürlich gut, dass ich sehr viele Erfahrungen dadurch gesammelt habe in der Vergangenheit. Was haben wir schon mal gehabt? Wie wird es noch mal kommen? Was braucht man dazu? Welche Mannschaft? Wir sind im Landratsamt dabei, bei uns im Haus abzufragen, wer ist alles bereit, in der Führungsgruppe Katastrophenschutz reinzugehen? Wer lässt sich ausbilden? Wer lässt sich fortbilden? Da müssen wir Übungen gemeinsam veranstalten, damit die Mitarbeiter Bescheid wissen, was müssen sie denn dann tun? Auf was ist denn dann zu achten? Und dann müssen wir natürlich auch die Kontakte zu den übergeordneten Behörden, also da sind wir schon voll dabei, dass wir uns hier neu aufstellen. Das sieht momentan keiner, das sind alles interne Organisationen innerhalb des Amtes, dass ich gemeinsam mit meinen Mitarbeitern organisiere. Und da bin ich echt dankbar drum, dass ich schon mal eine andere Zeit erlebt habe, wo wir das alles schon hatten. Und dass ich genau weiß, worauf es ankommt, was wir tun müssen und ich auch genau weiß, was uns auch bevorstehen kann. Und ich glaube, da ist Erfahrung wirklich das Mittel der Wahl, die Zukunft auch gut zu bestehen.
Da bin ich auch wirklich beruhigt, dass wir jemanden mit Erfahrung dann da als Führungskraft bei uns im Landkreis haben. Um vielleicht noch ein bisschen bei dem Thema Katastrophenschutz nochmal zu bleiben, zurückzugehen nochmal zum Thema Hochwasser-Starkregenereignisse. Die kommen ja auch nicht von ungefähr. Damit sind wir beim Themenblock Klimaschutz. Auch das ist ja ein Themenbereich, der dem Landkreis über die letzten Jahre immer sehr wichtig war und wo auch schon viel passiert ist. Und auch da gibt es für dich klare Marschrouten, wo wir noch Aufgaben zu erledigen haben. Fertig sind wir ja wahrscheinlich nie, aber da bist du ja auch, sag ich mal, up to date. Was sind so da deine Kernprojekte oder deine Kernthemen, die dir da wichtig sind, die auch weiter voranzutreiben?
Klimaschutz geht uns alle an. Also jeder von uns muss einen Beitrag leisten. Und als Landkreis habe ich einen Beschluss fassen lassen, das hat auch die Mehrheit des Kreistages gefasst, war, glaube ich, nicht einstimmig, dass wir mit unseren eigenen Liegenschaften als Landkreis klimaneutral werden bis 2030. Gibt ja in der Politik, werden jetzt immer mal wieder die Zeiten verschoben, also da gab es ja auch schon viele Zeiten. Wir als Landkreis haben uns vorgegeben, bis 2030 mit unseren eigenen Einrichtungen klimaneutral zu werden. Das sind wir schon, weil das haben wir selber in der Hand. Ich kann nicht einer Privatperson vorschreiben, mach dieses oder jenes oder bau dir dieses oder jenes ein. Das können wir nicht. Wir können da nur beraten, ermuntern. Das machen wir auch, indem wir Energiegespräche anbieten, indem wir ihnen Förderungen anbieten. Das machen wir schon seit gefühlt, ich glaube seit 10, 15 Jahren, sind wir schon auch gegenüber den Bürgern, dass wir ihnen die Möglichkeit andienen, sich beraten zu lassen. Was kann ich selber bei mir zu Hause in meinem eigenen Heim tun? Was kann ich selber in der Gesellschaft tun? Als Landkreis haben wir schon viel erreicht. Wir haben an unseren Schulen, wenn ich das Schulzentrum sehe, Hackschnitzelheizung seit 2007. Wir haben in Marktbreit-Gymnasium bei der Sanierung Hackschnitzelheizung eingebaut. Wir haben in die Realschule neu gebaut, 2006 in Betrieb gegangen, Hackschnitzel eingebaut. Wir haben im Landratsamt mitten in der Stadt auch uns geändert, indem wir eine Pelletheizung ausgebaut haben. Das war ein größerer Act, weil nur gefühlt auf zwei Quadratmeter ein Loch im Keller war, wo wir das ganze Material da runterbringen mussten, um die Heizung hier umzurüsten. Wir haben nahezu auf allen unseren Gebäuden und da, wo es noch nicht ist und wo es möglich ist, machen wir es gerade Photovoltaikanlagen. Wir speisen den Strom auch dann teilweise selbst in unsere eigenen Einrichtungen ein. Ich werde es dem Kreistag als nächstes vorschlagen, dass wir an zwei Standort Batteriespeicher aufbauen, weil da können wir noch mehr Effizienzen gewinnen. Also in dem Bereich, wir haben LED-Leuchten in unseren Schulen, die Umrüstung, sind wir noch nicht überall durch. Da kannst du dir vorstellen, hunderte von Leuchten in Schulen. Das kostet auch eine Menge Geld, aber da zapfen wir auch immer die Förderprogramme an, die es dazu noch gibt, um natürlich Geld zu sparen, dass es möglichst wirtschaftlich ist. Rüsten wir alle, teilweise sind sie schon komplett umgerüstet, in LED-Leuchten um und vieles andere mehr. Wir haben einen Landschaftspflegeverband, bei dem ich auch schon seit 25 Jahren Vorsitzende bin, wo wir im Landkreis Kitzingen schon sehr viel bei Renaturierungsmaßnahmen an Bächen, bei gemeindlichen Bächen auch mitgeholfen haben, hier die Hochwassersituationen zu verbessern. Auch bei unseren eigenen Einrichtungen sorgen wir natürlich dafür, dass wir Renaturierung, wenn wir irgendwo was bauen, dass wir es wo anderer Seite auch wieder die Möglichkeit lassen, dass Wasser gesammelt werden kann, wenn Hochwasserereignisse sind. Also da sind wir im Klimabereich, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Natürlich müssen wir das an die Leute heranbringen. Deswegen habe ich dafür gesorgt, dass wir eine Umweltstation haben. Das war ein dickeres Brett zu bohren. Erstmal
weiß ich aus Dettelbacher
den Sicht. Kreistag zu überzeugen, dass das wichtig ist, weil natürlich auch, er wird nur teilweise gefördert. Wir müssen es auch selber fördern. Wir müssen das auch selber natürlich betreiben. Da habe ich den Kreistag überzeugt, dass wir das tun. Dann habe ich gesagt, dann nehmen wir ein Gebäude, was besteht, nicht was Neues bauen, damit wir auch da wieder klimaneutral oder klimabewusst vorangehen. Haben wir einen großen Wettbewerb gemacht. Dettelbach war auch dabei. Jetzt ist es in Marktstift. Letztendlich war die Entscheidung für Marktstift, weil wir dort Umweltbildung betreiben. Vom Kleinsten, von den Schülern bis zu jedem Erwachsenen. Denn jeder kann seinen Beitrag leisten in seinem täglichen Leben. Was kaufe ich? Für Produkte kaufe ich jetzt die Sachen, die vor Ort produziert werden oder kaufe ich die Produkte, die mit dem Flieger weltweit von irgendwoher eingeführt werden müssen. Also jeder kann seinen Beitrag leisten und auch beim Hochwasserschutz kann jeder seinen Beitrag leisten. Wenn ich manchmal die Diskussionen habe, warum das Haus jetzt da nicht genehmigt wird und ich sage, ja, das ist im Überschwemmungsgebiet. Wollen Sie wirklich im Überschwemmungsgebiet ein Haus bauen? Das kostet Ihnen Hunderttausende von Euro. Wenn Sie Pech haben, ist es direkt nach Fertigstellung überschwemmt. Das sind viele Diskussionen, die wir auch im Amt führen, um den Leuten verständlich machen, dass man Wasser nicht einfach aufhalten kann, wenn es kommt. Und dass man natürlich auch aus der Vergangenheit, es wurden Fehler in der Flurbereinigung gemacht, da wurden viele, oder auch im Gewässerbau wurden Fehler gemacht, dass Bäche begradigt worden sind, damit das Wasser noch viel schneller fließt und dann viel schneller, dort wo es am Ende dann stockt, natürlich auch dort die Häuser überschwemmt, die halt dann am Ende sind, wie das bei Schwarzach halt nun der Fall ist. Es kommt vom Steicherwald oben runter und es kommt von Stadl-Schwarzach. Das trifft sich in Schwarzach. Und dann ist natürlich, wenn das alles geradeaus durchläuft, ist es viel schneller da, wie wenn früher die Bäche haben ihren Auslauf gehabt, die waren Windungen. Und wir auch viele, früher war an Bächen, waren auch Wiesen. Da waren keine Acker, wo abschwemmt, da waren Wiesen, Warum waren da früher Wiesen und kein Ackerland? Weil die Bäche immer mal über den Ufer getreten sind. Das gab es ja schon immer, das ist ja nichts Neues. Aber sie hatten genug Flächen und haben auch keinen Schaden zugeführt, weil wenn auf eine Wiese Wasser rausläuft, dann läuft es auch wieder zurück und macht keinen Schaden einer Wiese. Wenn es auf dem Acker läuft, dann nimmt es natürlich die ganze Erde mit in den Fluss und tut woanders Brücken natürlich, geht unter Brücken und plötzlich staut die Brücke, weil so viel Abraum unten drunter ist. Ich glaube, da haben wir schon viel in den letzten Jahren jetzt auch wieder, auch mit unserem Landschaftspflegeverband, umstrukturieren können, dass wir eine Landschaft haben, die besser auf Hochwasserereignisse angepasst ist. Und, und das wird natürlich in der Zukunft auch der Fall sein, dass wir sowohl über den Landschaftspflegeverband als auch über die Information, auch bei euch Gemeinden, jede Gemeinde muss natürlich auch, du hast mich ja mal angefragt, bei euch die Weinberge, wo sie abschwimmen, dass das ein Thema ist, wo wir gucken, wo wir alle mit einnehmen müssen, dass wir die Weinberge begrünen muss, dass natürlich das Wasser nicht runterkommt. Ne?
Wir müssen das Wasser bremsen in Zukunft. Dich manchmal auch, wenn man dich so ein bisschen anspitzt bei gewissen Themen. Aber ja, so kennt man dich und so merkt man auch, wie tief du da wirklich in allen Themenbereichen drin bist. Egal, welches Thema man anschneidet, du kannst belegen, was du über viele Jahre erreicht hast. Und man sieht auch, dass du einen klaren Fahrplan noch für die Zukunft hast. Ich wollte abschließend noch auf einen ganz anderen Punkt hinaus, weil man ja wirklich sieht und hört, dass du da tief in den Themen bist und auch deine klaren Vorstellungen hast, was wir noch verbessern müssen. Spontane Frage, wenn ich dir so zuhöre, gibt es irgendeinen Punkt in den letzten 25 Jahren, wo du sagst, irgendwas hat noch nicht so geklappt oder irgendwas ist nicht durchgegangen und dafür werde ich weiterkämpfen, dass ich das noch schaffe? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, mit deiner Beharrlichkeit, mit deinem Engagement hast du irgendwann, auch wenn es mal länger dauert und das Brett dick ist, das zu bohren ist, dann dein Ziel erreicht?
Also die meisten Sachen, also da muss ich echt überlegen, Was hat nicht geklappt? Sag mal, ich hätte jetzt vor 10 Jahren bei der Main-Schleifenbahn, da wäre ich mir nicht so sicher sehen, ob wir das tatsächlich noch schaffen können. Aber selbst das haben wir auf Kurs gebracht. Was ich mir noch gerne gewünscht hätte über das europäische Förderprogramm LIDA, wo wir ja schon viele Sachen mit umgesetzt haben, auch bei euch in Dettelbach, das KUK ist mit LIDA-Mittel, auch das in viele andere Projekte, die wir im Landkreis haben, sind mit LIDA-Mittel finanziert. Ich habe mir immer noch vorgestellt, dass wir so ein Kaufhaus der Region hätten. Also ein Kaufhaus, wo ich quasi alle regionalen Produkte oder möglichst viele aus dem Landkreis an einer zentralen Stelle erwerben kann. Weil keiner fährt halt von den Bürgern nach Albertshofen und kauft die Gurken oder nach Segnitz und dann kauft er vielleicht das frische Fleisch und Wurst, wo jetzt bei einem Bibelrieder oder bei irgendeinem Hofmetzger zu kaufen gibt, fährt er nach Bibelried, dann fährt er vielleicht nach Herrnsheim, um den Käse da zu kaufen. Das macht keiner. Also da wäre es gut, wenn wir es noch schaffen, weil wir sind ein Landkreis mit Spezialitäten ohne Ende, was wir alles haben. Und da hätte man so ein wunderbares Kaufhaus oder regionale Schaufenster, um zu zeigen, was wir haben, dass bei unserer Bevölkerung auch bewusster wird, was im Landkreis angeboten wird und auch damit dem Klimawandel entgegnen kann, wenn man es hier vor Ort kauft.
Ist ja noch ein schönes Ziel dann für die hoffentlich anstehende nächste Amtszeit. Damit wollen wir die Episode 2 für heute mal schließen, behalten uns noch ein paar Themen für die nächsten Episoden vor, unter anderem für die nächste Ausgabe auch vielleicht ein Thema, wo die Menschen hier vor Ort gar nicht so genau vor Augen haben, dass das Landkreisaufgabe ist und dass da eben auch wahnsinnig gute, wertvolle Arbeit für uns Bürgerinnen und Bürger geleistet wird, damit sie auch kostengünstig bleibt, zum Beispiel die Abfallwirtschaft. Dann dazu mehr in der nächsten Folge.
Das war Tamara Talk. Nur wer handelt, hat was zu erzählen. Der Podcast mit Tamara Bischoff und Matze Bielek. Abonnieren Sie den Podcast und bleiben Sie dran. Und nicht vergessen, am 8. März wird gewählt. Nutzen Sie die Möglichkeit und gehen Sie wählen.